Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Walt Disney World, Florida. Zwei Naturen oder mehr? Walt Disney World in Florida ist der größte Themenpark der Welt. Jedes Jahr passieren mehr als 20 Millionen Besucher die Tore der vier Disney Parks in Orlando. Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom und Hollywood Studios. Ohne Disney wäre Orlando womöglich eine beschauliche Großstadt geblieben. Die Metropole mit heute mehr als 2 Millionen Einwohnern hat Ende der 1960er Jahre kaum mehr als 250.000. Bei einer Verkehrszählung am Interstate Highway im Jahr 1971, einige Monate vor Eröffnung des ersten Disney-Themenparks, schliefen die Kontrolleure nach einigen Stunden am Rande der völlig leeren Autobahn ein. Im Jahr danach reisten insgesamt 22 Millionen Touristinnen und Touristen nach Florida. Annähernd 60% von ihnen kamen wegen Magic Kingdom und Epcot, den ersten beiden Disney-Parks. 15 Jahre später waren es ebenso viele, die sich allein zur Pilgerreise in die Disney World nach Orlando aufmachten. Heute ist Orlando mit 70 Millionen auswärtigen Besucherinnen und Besuchern pro Jahr ungeschlagen das Touristenmekka der USA. Vor 100 Jahren waren wohlhabende Besucher nach Florida gekommen, um der Küste entlang zu segeln und Erholungsorte mit ihren wundersamen Quellen aufzusuchen. Heute führen die Wallfahrten von Millionen Menschen zum Märchenschloss von Aschenputtel und in die Spielfilmwelt von Avatar. Mit einer Disney-Version von Natur und Geschichte sind nahezu alle Amerikanerinnen und Amerikaner von klein auf vertraut. In Orlando wird diese Traumwelt tatsächlich begeh- und erlebbar. Auf den ersten Blick könnte es kaum einen größeren Kontrast geben als den zwischen der künstlichen Welt von Disney und der ursprünglichen Natur der touristisch ebenfalls beliebten Everglades, der tropischen Feuchtgebiete an der Südspitze von Florida. Aber wie natürlich ist die Welt der Everglades wirklich? Welche Natur ist in Florida ursprünglich? Wie natürlich ist die Tierwelt in Disneys Animal Kingdom? Ist der große Anspruch von Disney, einen gewichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, gerechtfertigt? Und was hat es zu bedeuten, dass die Everglades ihr Quellgebiet in unmittelbarer Nähe zu Disney World haben? Wer Natur und Geschichte Floridas verstehen will, muss sich mit den empfindlichen Ökosystemen des Sunshine State vertraut machen, aber auch mit der Zitruskultur und den Sonnenscheinträumen der Snowbirds aus dem Norden der USA, sowie mit den Fantasien Walt Disneys, dessen Parks und Filme zur nationalen Attraktion und zum globalen Konsumgut geworden sind. Orlando. Vom internationalen Flughafen in Orlando fahre ich mit dem Mietwagen zu meiner privaten Unterkunft, einem Gartenhaus im Süden der Stadt. Wäre ich in einem Disney-Hotel oder in einer der teuren und exklusiven Disney-Ferienanlagen abgestiegen, hätte mich Disneys Magical Express kostenlos vom Flughafen abgeholt. Schon bei der Autofahrt fällt mir auf, dass Orlando keine Ortschaft ist, eher schon eine autogerechte Ansammlung von Vorstadtsiedlungen, ein Konglomerat ohne Zentrum. Eine von Einkaufszentren und Seen, Golfplätzen und Gated Communities durchsetzte, fragmentierte, segregierte Welt, die über Highways, Avenues und gewundene Straßen lose zusammengefügt ist. Noch in den 1950er Jahren, lese ich, durften hier Schwarze an Vorwahlen nicht teilnehmen. Dass Orlando zu den Mordhauptstädten der USA gehört, passt nicht zur Fantasiewelt Walt Disneys. Aber Abgrenzung, Ausgrenzung ist ein Thema, das mir in den nächsten Tagen noch häufig begegnen wird. Traditionell war Orlando, wie die meisten Südstaatenstädtchen, die an Wegkreuzungen liegen, ein Ort mit Transport- und Lagereinrichtungen. Zitrusfrüchte und Wintergemüse wurden hier angeliefert und auf der Schiene, seit 1880, hat Orlando eine Eisenbahnstation weiterverfrachtet. Im Zweiten Weltkrieg entstanden Militärbasen im Umfeld der Stadt und nach dem Krieg baute die Martin Company eine große Raketenfabrik, die von der relativen Nähe zum US-Raketenstartgelände in Cape Canaveral profitierte. Mit den neuen Einrichtungen und Unternehmen entstanden Vororte und ein Speckgürtel mit immer neuen versprengten Siedlungen. Meine Unterkunft befindet sich im Südwesten der Stadt in einer überwiegend von afroamerikanischen und lateinamerikanischen Menschen bewohnten Nachbarschaft. Das Häuschen ist rosarot angestrichen und von Palmen, Zitrusbäumen und anderen exotischen Pflanzen umgeben. Im Innern fällt mir ein Sinnspruch ins Auge. Life is but a dream. Die Identität von Orlando in der Harry Potters Hogwarts und Legoland und Islands of Adventure und die dressierten Wale von SeaWorld zu den Attraktionen zählen, scheint in diesem Spruch ganz und gar aufzugehen. Diese Stadt braucht kein Zentrum, denke ich. Sie lebt vom Verkauf und Konsum einer Vision. Das Leben ein Traum. Walts Vision. Am Tag von Präsident Kennedys Ermordung am 22. November 1963 flog der 61-jährige Walt Disney, Erfinder von Mickey Mouse und populärster US-Filmproduzent seiner Zeit, im privaten Flieger über Florida. Die Gegend um Orlando war ihm vertraut. Sein Vater hatte vor Walts Geburt eine Zitrusplantage in der kleinen Ortschaft Paisley betrieben und Walt war mehrfach zu Verwandten dorthin zurückgekehrt. Nach dem Riesenerfolg als Filmproduzent in Hollywood seit Ende der 1920er Jahre, als Fernsehpionier in den 1950er Jahren und als Gründer des Themenparks Disneyland in Kalifornien im Jahr 1955, wollte Walt nun an der Ostküste einen neuen, noch größeren Vergnügungspark und eine Stadt der Zukunft errichten lassen. Südkalifornien war ihm zu dicht bebaut. Außerdem zeigten Erhebungen, dass lediglich 2% der Disneyland-Besucher aus den Regionen östlich des Mississippi kamen. Die Idee, einen Themenpark in der Nähe des führenden US-Urlaubsziels, der Niagara-Fälle, einzurichten, sollte Walt Disney schnell wieder verwerfen. Wegen der großen Kälte im Norden hätte der Park nur wenige Monate im Jahr geöffnet sein können. Auch St. Louis in Missouri kam nicht in Frage. Der Flirt von Walt mit der aufstrebenden Stadt am Mississippi endete im Streit mit dem deutsch-amerikanischen Bierbrauer August Busch. Der Großunternehmer, Philanthrop und erster Bürger der Stadt erklärte die Idee, einen Vergnügungspark ohne Bier- und Schnapsausschank zu schaffen, für absolut schwachsinnig. An Floridas Küste wiederum wollte Walt Disney keinen solchen Park einrichten, da das Meer und der Strand, wie er meinte, seinem Projekt Konkurrenz machen könnten. Nun fiel Walt Disney allerdings beim Flug über die Gegend südwestlich von Orlando eine große unbebaute Region auf. In der Gegend, in der die 14 und der Florida Turnpike aufeinandertreffen. Dieses Gebiet nahm Disney für sein Florida-Projekt ins Visier. Um die Grundstückspreise niedrig zu halten, operierte der versierte Geschäftsmann mit Scheinfirmen, die eine Parzelle nach der anderen zu niedrigen Preisen für $445 pro Hektar aufkauften. Zu den wenigen, die in den Deal eingeweiht waren, gehörte der Verleger der örtlichen Zeitung Orlando Sentinel. Ihn warnte Walt, dass das Projekt abgeblasen würde, falls die Öffentlichkeit davon erfahren sollte. Das Märchenreich, das Walt Disney ab 1965 schuf, wurde in eine sumpfige Landschaft gebaut, in der es Bäche und Seen, Gräser, Gestrüpp und Zwergzypressen, aber auch Alligatoren und giftige Schlangen gab. Die Liegenschaft erstreckte sich über mehr als 100 Quadratkilometer und war damit so groß wie San Francisco und doppelt so groß wie Manhattan. Im Gegensatz zum dicht von Wohngebieten umschlossenen Disneyland in Kalifornien sollte Disney World in Florida von allen Spuren des Urbanen abgeschirmt werden. Eine Welt ohne sichtbare Grenzen und mit eigenen Gesetzen. Disneys District besaß sogar eine aus Managern bestehende eigene Kommunalregierung mit weitreichenden Kompetenzen, die von der Infrastruktur bis zur Energieversorgung reichten, von der Wasseraufbereitung bis zum Umweltschutz und von der Krankenversorgung bis zu Feuerwehr- und Polizeifunktionen. Tatsächlich wollte der Futurist Walt Disney in Orlando nicht nur einen Vergnügungspark einrichten, sondern auch eine echte Stadt schaffen, die nie aufhört, eine Blaupause für die Zukunft zu sein. Ihr gab er den Namen Experimental Prototype Community of Tomorrow, kurz Epcot. Walt Disney glaubte fest daran, dass ein permanenter Strom von neuen Technologien den Fortschritt sichern und dazu beitragen würde, eine gesunde und lebenswerte urbane Kultur aufzubauen, die traditionelle Werte befördern und Erleichterungen im Alltag der Menschen schaffen könnte. Die Zukunftsstadt wurde zunächst nicht gebaut. Der Name fand stattdessen Verwendung für den 1982 eröffneten Weltvergnügungspark Epcot, der Fortschrittsthemen mit einer idealisierten globalen Kulturschau verbindet. Wie dem auch sei, Orlando eignete sich bestens für einen Vergnügungspark. Die Gegend erschien in den 1960er Jahren den meisten Investoren wertlos. Die Natur galt als gefährlich, der Kaufpreis für das Gelände lag niedrig und der Erwerb eines riesigen Areals versprach schier endlose Ausbaumöglichkeiten. Der Weg ins Kingdom. Disney World ist eine Welt für sich. Wer dort einfährt, lässt Highways und Baustellen, Ampeln und Verkehrszeichen, Plakatwerbung und Tankstellen, Fastfood-Restaurants, Einkaufszentren und die Betriebsamkeit von Fabriken hinter sich. Links und rechts der breiten Zufahrtsstraßen liegt ein Tapis Verde, ein konform gemähter Rasen, der in der Nähe von Hotels und Parkeingängen in Blumenbeete und ordentlich geschnittene Hecken übergeht. Über 3000 Kilometer lange Wasserleitungen sind über das Disney-Areal verteilt und 65.000 Sprinklerköpfe bewässern das Gelände. Unsichtbar ist alles, was die Ästhetik und den Eindruck einer zivilisierten Natur stören könnte. Die Unterkünfte für die Belegschaft und die Backstage-Bereiche der Themenparks sind No-Go-Zonen. Erlebnisbäder verstecken sich hinter dicken Gebüsch und Nadelgewächsen. Die Zufahrt ins magische Disney-Reich vermittelt den Guests, so heißen die Besucherinnen und Besucher im Disney-Sprech, ein Gefühl von Freiheit. Am Horizont gibt es keine Skylines und nirgendwo sind Mauern und Zäune zu sehen. Die Straßen selbst sind ultrasauber herausgeputzt, ganz als erwarte Disney World den Besuch einer königlichen Hoheit. Als ich von einem riesigen Parkplatz aus mit der Monorail den Eingang zum Magic Kingdom erreiche und aus der Ferne Aschenputtels Märchenschloss erkenne, überlege ich mir für einen Moment, ob es ein Zurück gibt. Denn die Eintrittspreise sind heftig. Auf $207.68 beläuft sich der Tageseintritt für die Disney-Parks. Die Steuer ist inbegriffen. Aber es ist zu spät zum Umkehren. Ohnehin habe ich bereits $25 Parkgebühr bei der Einfahrt bezahlt. Hinter der Kasse werde ich gescreent wie am Flughafen. Die uniformierten Arbeiter, im Disney-Sprech heißen sie Cast-Members, Schauspieler, haben, obwohl sie notorisch miserabel bezahlt werden, ein dauerhaft freundliches Lächeln aufgesetzt. Mein Rucksack und die Kamera werden inspiziert und über eine kleine Maschine die Fingerabdrücke genommen. So also behandelt man hier Gäste. Transformation des Terrains. Nichts erinnert mehr daran, wie die Landschaft des Disney-Areals des Reedy Creek Improvement District noch vor einem halben Jahrhundert ausgesehen hat. Ohne Trockenlegung der 20 bis 30 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Sumpflandschaft wäre das Terrain periodischen, sintflutartigen Überschwemmungen ausgesetzt gewesen. Um zukünftigen Flutkatastrophen entgegenzuwirken, hatte Walt Disney 1965 einen der führenden Wasserbauingenieure der USA, den pensionierten Generalmajor des Ingenieurkorps der US-Armee, William E. Potter, mit der Verbesserung des Geländes beauftragt. Was in Disney World so natürlich erscheint, Grasteppiche und wilde Wäldchen vor den Toren der Parks, Wasserläufe und Seen im Innern, ist in Wirklichkeit künstlich und konstruiert. Ergebnis einer aufwendigen Drainage, Landschaftsplanung und Geländemodellierung. Jahrelang wurde der Sumpf entwässert, Schlamm ausgebaggert und das Erdreich verdichtet. Was heute keiner mehr ahnt, im porösen Kalkstein unter der Disney World befanden sich Senken, Dolinen und Erdfälle, von denen die größte einen Durchmesser von fast 500 Metern hatte. Dort zum Beispiel, wo sich heute das Transportation and Ticket Center befindet, wurden tausende Tonnen Beton ausgegossen. Bis zu 4.500 Menschen waren in der feuchten Hitze Floridas am Werk, um dem Gelände seine heutige Topographie zu geben. Mehr als 4 Millionen Kubikmeter Erde transportierten die Bauarbeiter ab, außerdem 750.000 Kubikmeter Moorerde und Unmengen an Sand. Vor allem aber richteten sie ein 80 Kilometer langes Kanalsystem mit 30 Kilometer langen Deichen und 30 automatischen Schleusen ein. Die Kanäle, deren Funktion darin bestand, anhaltenden Regen und eine 50-Jahres-Flut auszuhalten, wurden so drapiert, dass sie natürlichen Gewässern ähneln. Außerdem wurde ein großer See, Bay Lake, im Dezember 1968 abgelassen und bis September 1970 trocken gehalten.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.